Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über steigende Kosten für das Mittagessen und wie Angestellte darauf reagieren. Sie hören außerdem unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Finanzminister Südkoreas, der USA und Japans äußern ernste Bedenken über Wertverlust des Won. Notenbankchef angesichts schwankender Wechselkurse offenbar zu Marktintervention bereit. Nordkorea entfernt Straßenlaternen entlang innerkoreanischen Straßen. Die Finanzminister Südkoreas, der USA und Japans haben ernste Bedenken wegen des zuletzt starken Wertverlustes der koreanischen Währung Won geäußert. Die Ressortchefs kamen am Mittwoch in Washington erstmals zu trilateralen Gesprächen zusammen. Südkoreas Finanzminister Choi Sang-mok, seine US-amerikanische Amtskollegin Janet Yellen und der japanische Amtskollege Shunichi Suzuki veröffentlichten im Anschluss an ihre Gespräche eine gemeinsame Presseerklärung. Darin hieß es, dass die drei Staaten sich über die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt im Rahmen der bestehenden G20-Verpflichtungen eng abstimmen wollten. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass Südkorea und Japan wegen der starken Abwertung ihrer Währungen Won und Yen schwere Bedenken haben. Auch die Zusammenarbeit in China-bezogenen Fragen wurde in der Erklärung betont, auch wenn das Land nicht beim Namen genannt wurde. Jedoch wurde die Wichtigkeit der Behebung des Problems verletzlicher Lieferketten genannt. Schließlich wurde in der Einigung auch auf Russland und Nordkorea Bezug genommen. Die drei Regierungen wollen demnach bei ihren Sanktionen zusammenarbeiten, damit für Russland der Krieg gegen die Ukraine mit Kosten verbunden ist. Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea hat Bereitschaft signalisiert, für einen Ausgleich großer Schwankungen des Won-Dollar-Wechselkurses am Markt zu intervenieren. Man verfüge über die Geldmittel und Instrumente hierfür, sagte Bankchef Lee Chang-yong während einer Podiumsveranstaltung im Rahmen der Frühlingstagung des Internationalen Währungsfonds am Mittwoch in Washington. Der koreanische Wechselkurs sei ein wenig von dem Niveau abgewichen, das angesichts der Marktgrundlagen gerechtfertigt wäre. Lee hatte zuvor auch in einem Interview mit dem Sender CNBC gesagt, man sei bereit, Maßnahmen zur Marktstabilisierung zu ergreifen, sollten die Wechselkurse weiter schwanken. Man verfüge über ausreichend Mittel hierfür. Nordkorea hat laut einem Bericht Straßenlaternen entlang zwei Verbindungsstraßen zwischen beiden Koreas abgebaut. Einer militärischen Quelle in Südkorea zufolge wurde März von militärischen Überwachungsgeräten erfasst, wie Nordkorea mehrere Dutzend Straßenlaternen entlang der Gyeonggi-Straße im Westen und der Tunghae-Straße in der Ostküste abbaute. Das Land hatte zuvor im Januar Minen auf beiden Straßen verlegt. Nachdem die Verbindung zwischen den Abschnitten auf beiden Seiten 2004 fertiggestellt worden war, wurde die Gyeonggi-Straße hauptsächlich von Mitarbeitern der im Industriekomplex Kaesong angesiedelten südkoreanischen Unternehmen genutzt. Nach der Schließung der innerkoreanischen Industriezone 2016 und dem Abzug der südkoreanischen Mitarbeiter des gemeinsamen Verbindungsbüros Anfang 2020 aufgrund der Pandemie wurde die Straße jedoch nicht mehr befahren. Die Tunghae-Straße war für Fahrten südkoreanischer Touristengruppen zum Gebirge Kumgang in Nordkorea verwendet worden. mit der Minenverlegung und dem Abbau der Straßenlaternen auf beiden de facto geschlossenen Straßen will Nordkorea offenbar zeigen, dass es kein Interesse an den Beziehungen zu Südkorea mehr hat. Südkorea wird in diesem Jahr 200 Millionen Dollar humanitäre Hilfe für die Ukraine leisten. Das erklärte Finanzminister Choi Sang-mok während des fünften Rundtischgesprächs von Ministern für die Ukraine-Hilfe am Mittwoch in Washington. Er sagte, dass Südkorea sein 2,3 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine umsetze. Präsident Yoon Suk-yeol hatte beim G20-Gipfel im vergangenen September versprochen, 2,3 Milliarden Dollar für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Seoul plant, die restlichen 2,1 Milliarden Dollar in Form von zinsgünstigen Darlehen über seinen Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit mittel- und langfristig zu gewähren. Südkorea wird zudem jeweils 50 Millionen Dollar in die Ukraine-Hilfsfonds der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung einzahlen. Das Vertrauen in die erweiterte Abschreckung der USA in Südkorea ist nach Einschätzung eines ehemaligen US-Botschafters in Seoul nach dem USA-Besuch von Präsident Yoon Suk-yeol im vergangenen April gestiegen. Die Einschätzung äußerte Harry Harris in einer Anhörung des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des US-Senats am Mittwoch. Es sei wahr, dass es in Südkorea und Japan Stimmen gebe, die eine eigene atomare Bewaffnung verlangten. Diese Stimmen seien aber glücklicherweise deutlich leiser geworden, sagte er. Die Washington-Erklärung als Folge des Staatsbesuchs von Präsident Yoon in den USA im vergangenen Jahr habe sehr dazu beigetragen, dass die Forderungen nach Atomwaffen weniger werden, so die Einschätzung Harris. In der Deklaration wurde eine Stärkung der erweiterten Abschreckung vereinbart. Die Staatsschuldenquote Südkoreas hat laut einer Prognose 2021 bereits 50% überschritten und wird 2029 fast 60% erreichen. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht Fiscal Monitor des Internationalen Währungsfonds hervor. Darin wurde das Verhältnis des gesamtstaatlichen Bruttoschuldenstands, die Staatsschulden inklusive der Verschuldung der gemeinnützigen öffentlichen Institutionen zum Bruttoinlandsprodukt BIP, in 37 großen Volkswirtschaften in den Jahren 2015 bis 2029 geschätzt. Der IWF schätzte darin Südkoreas Schuldenquote für das Jahr 2023 auf 55,2%. Die Quote sei ausgehend von 40,8% im Jahr 2015 kontinuierlich gestiegen und habe 2021 mit 51,3% erstmals die 50%-Marke überschritten, so die Organisation. Dem IWF zufolge wird die Schuldenquote Südkoreas im Jahr 2029 auf 59,4% steigen. Im Jahr 2023 lag die Schuldenquote in Südkorea unter der in den G7-Ländern. In Japan lag die Quote bei 252,4%, in Italien bei 137,3% und in den USA bei 122,1%. Deutschland verzeichnete 64,3%. Das Oppositionslager einschließlich der Minju-Partei hat einen zweiten Änderungsentwurf zum Gesetz zum Getreidemanagement bei einer Plenarsitzung der Nationalversammlung eingebracht. Die Vorlage reichte die Minju-Partei ein, nachdem Präsident Yoon Suk-yeol letztes Jahr sein Veto gegen einen vom Parlament verabschiedeten ähnlichen Gesetzentwurf eingelegt hatte. Im Mittelpunkt der Vorlage steht, dass die Regierung dazu verpflichtet ist, im Falle eines starken Preissturzes oder Anstiegs bei Reis unter oder über dem Standardpreis Maßnahmen auszuarbeiten. Dazu soll beispielsweise der Kauf von überschüssigem Reis oder der Verkauf von Reis im Besitz der Regierung zählen. Die Vorlage sehe somit eine weniger verbindliche Kaufpflicht für die Regierung verglichen mit dem vorherigen Änderungsentwurf vor, so die Opposition. Regierung und Regierungspartei hatten sich dagegen ausgesprochen, weil der Entwurf ihrer Meinung nach zu hohen Staatsausgaben und zu einer Überproduktion von Reis führen könnte. Der koreanische Filmemacher Park Chan-wook arbeitet mit einer Hollywood-Produktionsfirma zusammen, um seinen Film Old Boy zu einer englischsprachigen Fernsehserie umzuarbeiten. Wie amerikanische Medien wie Variety am Mittwoch berichteten, arbeite Park in Kooperation mit Lionsgate Television, der Fernsehabteilung des Filmunternehmens Lionsgate, daran, eine englischsprachige TV-Adaption von Oldboy zu entwickeln. Oldboy erschien 2003 und basiert auf dem gleichnamigen japanischen Comicwerk. Der Thriller wurde von Park geschrieben und inszeniert. Die Produktion wurde bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet und zu einem internationalen Kinohit. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute wird über folgende Themen berichtet. Die südkoreanische Smart City Technologie wird ins Ausland exportiert. Im Rahmen des Projektes mit dem Namen K-City Network werden Südkoreas Smart City Dienste in diesem Jahr in 6 Städten im Ausland erprobt. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Der Preisschock in der Gastronomie hält weiter an. Die Speisen in Restaurants sind 34 Monate in Folge teurer geworden. Einige Franchise-Ketten für frittierte Hähnchen und Hamburger haben gleich mit dem Ende der Parlamentswahlen am 10. April die Preise für ihre Angebote erhöht. Viele sprechen nun von der Möglichkeit, dass die von der Gastronomiebranche entfachte Preiserhöhung auf die gesamte Lebensmittelbranche durchschlägt. Laut einem Bericht haben sich 7 von 10 südkoreanischen Angestellten in diesem Jahr angesichts der teurer gewordenen Speisen in Restaurants darum bemüht, durch verschiedene Methoden die Ausgaben für das Mittagessen möglichst zu reduzieren. Mehr dazu im zweiten Teil. BTS-Mitglied Suga hat einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Sein Solo-Konzertfilm August D-Tour D-Day The Movie ist der weltweit umsatzstärkste Konzertfilm in diesem Jahr sowie das umsatzstärkste Filmereignis eines Solo-K-Pop-Künstlers geworden. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Donnerstags-Rubrik KBS-Buchtipp mit Jan Dirks. Zeit für ein paar Takte Musik, wie wär's heute mit dem Lied Missing You? Es singt Fly to the Sky und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit.
Tonight is just one night 너를 잃기 전처럼 널 가져가고 싶은 내 마음은 왜 그렇게 미련스러운 건지 네가 오면 난 인정할 수가 없는
Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab gestern bekannt, dass für das diesjährige K-City-Network-Projekt 6 ausländische Städte ausgewählt worden sind. Das im Jahr 2020 gestartete Projekt K-City Network unterstützt ausländische Regierungen bei der Aufstellung von Smart City Plänen und Machbarkeitsstudien und Einheimische auf Smart City Technologie spezialisierte Unternehmen bei ihren Exportaktivitäten. Das Ministerium hat bisher in 23 Ländern 41 Kooperationsprojekte durchgeführt. In diesem Jahr wurde das Projekt in einen Planungstyp und einen Überseedemonstrationstyp unterteilt und es werden bis zu 8 Projekte ausgewählt. Beim Planungstyp werden ausgewählte ausländische Regierungen bei der Erstellung von Masterplänen zur Entwicklung intelligenter Städte sowie bei der Festlegung von Lösungen für städtische Probleme unterstützt. Für jedes Projekt, dessen Machbarkeit überprüft und bestätigt wurde, werden 300 bis 600 Millionen Won, umgerechnet 217.000 bis 434.000 US-Dollar, zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer des Projektes im Planungstyp werden Ende Juni ausgewählt. Beim Überseedemonstrationstyp erhalten einheimische Unternehmen die Gelegenheit, die von ihnen entwickelten Smart City Technologien und Produkte in ausländischen Städten zu demonstrieren. 6 ausgewählte Projekte erhalten hierfür jeweils 200 bis 400 Millionen Won. Zunächst wurden in diesem Monat 6 ausländische Städte für den Überseedemonstrationstyp ausgewählt. Es sind Hue in Vietnam, Jakarta in Indonesien, Puerto Princesa auf den Philippinen, Siem Reap in Kambodscha, Verona in Italien und New Jersey in den USA. In der vietnamesischen Stadt Hue wird das südkoreanische Unternehmen Movements ein smartes System zur Instandhaltung von unterirdischen Anlagen demonstrieren, bei dem 2D-Zeichnungen unterirdischer Anlagen in dreidimensionale Darstellungen umgewandelt werden. In Jakarta in Indonesien demonstriert das Unternehmen Aegis Land- und Immobilienverwaltungstechnologie mithilfe von einem digitalen Zwilling. In Puerto Princesa auf den Philippinen plant das Unternehmen ESI den Aufbau eines Smart City Operationszentrums, das intelligente Katastrophenschutz- und Sicherheitsmanagementdienste bereitstellt. In Siem Reap in Kambodscha demonstriert das Unternehmen BF Labs einen intelligenten Mobility-Sharing-Dienst mit Elektrorollern. In Verona in Italien wird das Unternehmen BitSensing ein kooperativ intelligentes Verkehrskontrollsystem nächster Generation vorstellen, um Verkehrsstaus an Kreuzungen in der Stadt vorzubeugen. In New Jersey in den USA demonstriert das Unternehmen SK Planet eine Technologie, die durch Schall den Zustand der Straßenoberfläche identifiziert, um Unfälle durch Vereisung auf der Straße zu verhindern. Ein beispielloser Preisschock in der Gastronomie, bei dem die Speisen in Restaurants 34 Monate in Folge teurer geworden sind, bringt die einheimische Gastronomiebranche ins Wanken. Kürzlichen Angaben des Statistikamtes zufolge betrug die Preissteigerungsrate für Restaurantspeisen im vergangenen Monat 3,4% und war damit höher als der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt von 3,1%. Auswärtsessen verteuert sich seit fast 3 Jahren schneller als der Durchschnitt der Produkte und Dienstleistungen. Einen so lange anhaltenden Preisschub in der Gastronomie hat es seit den 2000er Jahren nicht mehr gegeben. Wegen der hohen Preise gibt es immer mehr Bürger, die sich nicht mehr so häufig Essen nach Hause liefern lassen. Der Umfang des Marktes für Lieferessen ist von rund 2,38 Billionen Won im Dezember des vergangenen Jahres, im Januar dieses Jahres auf 2,22 Billionen Won und im Februar auf leicht über 2 Billionen Won geschrumpft. Ein solches Minuswachstum gab es in diesem Markt noch nie. Um sich gegen den Trend zu stemmen, versuchen Essenslieferdienste wie Baemin, Coupang Eats und Yogiyo mit kostenlosen Lieferungen die verbliebenen Kunden an sich zu binden. Das Problem ist, dass die Restaurantbesitzer weitere Preiserhöhungen vornehmen werden, wenn die Lieferplattformen mit kostenlosen Lieferungen werben, die Kosten aber von den Restaurantbesitzern übernommen werden müssen. Einige Franchise-Ketten für frittierte Hähnchen oder Hamburger haben gleich nach den Parlamentswahlen die Preise ihrer Angebote erhöht. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass die Preise der Zutaten, die Energiekosten, die Personalkosten sowie die Mieten so stark gestiegen seien, dass sie nicht anders können, als höhere Preise zu verlangen. Einige Anbieter, die bereits im vergangenen Jahr an der Preisschraube gedreht haben, greifen nicht erneut zu dieser Maßnahme. In der Branche ist jedoch die Meinung vorherrschend, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch sie nachziehen. Es besteht außerdem die Gefahr, dass höhere Preise in der Gastronomie auf die gesamte Lebensmittelbranche durchschlagen. Die hohen Preise spüren vor allem Angestellte. Sie sind stets auf der Suche nach Restaurants, in denen man mittags gut, aber günstig essen kann. Im LG Building in der Nähe vom Gwanghwamun-Tor im Zentrum Seouls sind viele Unternehmen angesiedelt. Vor der Kantine im ersten Kellergeschoss dieses Gebäudes stellen in der Mittagszeit immer Dutzende Menschen Schlange. Die Kantine schüttet auch denjenigen offen, die nicht in diesem Gebäude arbeiten. Sie zahlen dort für ein Mittagessen 7.500 Won, etwa 5,40 Dollar. In gewöhnlichen Speiselokalen kostet selbst ein einfacher Kimchi-Eintopf schon mindestens 9.000 Won. Nach einem Bericht über die finanzielle Lage von gewöhnlichen Menschen 2024, der von der Shinhan Bank gestern veröffentlicht wurde, haben sich 7 von 10 Angestellten in diesem Jahr darum bemüht, ihre Ausgaben für das Mittagessen zu reduzieren. 4 von 10 Erwerbstätigen antworteten, dass sie in diesem Jahr mehr Geld ausgeben als im vergangenen Jahr. Für Essen sind es 6 Prozentpunkte mehr. 23% ihrer Ausgaben tätigen sie für das Essen. Gewöhnliche Menschen geben für das Mittagessen durchschnittlich 10.000 Won, etwa 7,20 Dollar aus. Sparsame Mitbürger haben diese Ausgaben auf 6.000 Won reduziert. Am besten lässt sich Geld sparen, wenn das Mittagessen von zu Hause mitgenommen wird. Sowohl preisbewusste Frauen als auch Männer greifen zu dieser Methode. Männer achten auch verstärkt darum, mit einem Mahl in der Kantine, einem günstigen Speiselokal oder notfalls mit Schnellgerichten aus Convenience Stores den Geldbeutel zu schonen. Frauen sparen eher bei den Ausgaben für Kaffee und Desserts und oder Snacks und achten darauf, dass sie Geschenkgutscheine aufbrauchen. Für viele ist die Zubereitung der Mahlzeit zu Hause zum Mitnehmen aber die effektivste Methode. Davon profitieren die großen Discounter, weil dort die Zutaten eingekauft werden. Bei der Discounterkette Traders von E-Mart ist der Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um 11,9% gestiegen. Im vergangenen Jahr war der Umsatz noch um 0,4% geschrumpft. Auch Online-Kaufhäuser, die Lebensmittel, die bald ablaufen, zu ermäßigten Preisen anbieten, machen gute Geschäfte. Ein solches Internet-Kaufhaus, das rund 80 Produkte im Sortiment hat, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, konnte im ersten Quartal den Umsatz um 20% im Vorjahresvergleich steigern. Erhältlich sind dort zum Beispiel Instant-Nudeln, Soßen, Kaffee. Teilweise kosten die Produkte bis zu 80% weniger. Suga, ein Mitglied der weltberühmten K-Pop-Band BTS, hat von April bis Juni des vergangenen Jahres seine erste Solo-Welttournee Suga Agassi Tour D-Day absolviert. Er stand in 10 Städten der Welt 25 Mal auf der Bühne und lockte rund 290.000 Zuschauer an. Seine letzten Auftritte hat er in Seoul. Im August 2023 veranstaltete er im K-Sport Dome in Seoul an 3 Tagen 3 Zugabekonzerte, die von insgesamt 38.000 Menschen besucht wurden. Aufnahmen bei diesen Extra-Konzerten in Seoul wurden zum Konzertfilm Sugar Agassi Tour D-Day The Movie verarbeitet. Im Inland wurde er exklusiv von der Multiplex-Kette CGV gezeigt. Als erster Konzertfilm von BTS wird er auch auf der großen IMAX-Leinwand gezeigt. Suga hat mit seinem Konzertfilm einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Der Film, der am 10. April in der ganzen Welt in den Kinos stattgefeiert hat, ist unter allen in diesem Jahr veröffentlichten Konzertfilmen der umsatzstärkste Film geworden. Der Filmverleih Trafalgar Releasing teilte am 16. April Ortszeit mit, dass der Streifen im Zeitraum vom 10. bis 14. April weltweit 10,16 Millionen Dollar eingespielt hat. Damit sei der Film der umsatzstärkste Film unter allen in den USA und in der Welt gezeigten Konzertfilmen und das umsatzstärkste Filmereignis eines Solo-K-Pop-Künstlers. Der Film wurde im genannten Zeitraum in insgesamt über 3500 Kinos in über 100 Regionen der Welt gezeigt. Der Film begeisterte vor allem die Fans in den USA. Gleich am Premiertag nahm der Konzertfilm in den Filmcharts in Nordamerika hinter Godzilla and Kong The New Empire den zweiten Platz ein und übertraf bei den Einnahmen Kinohits wie Kung Fu Panda 4, Monkey Man und Dune Part 2. Der Film wurde in 784 Kinos in den USA gezeigt und spülte am ersten Tag über 961.000 Dollar in die Kinokassen. Die durchschnittlichen Einnahmen pro Leinwand lagen bei 1.264 Dollar. Während die anderen genannten Produktionen in den nordamerikanischen Kinocharts in viel mehr Kinosälen, nämlich über 3000, gezeigt wurden, konnte der Konzertfilm von Sugar in lediglich 784 Kinos gesehen werden. Vor diesem Hintergrund ist das hohe Einspielergebnis umso bedeutender. Bis 14. April lagen die kumulierten Einnahmen bei über 2,2 Millionen Dollar. Der südkoreanische Spielfilm December 12th, The Day, ein Geschichtsdrama über den Militärputsch vom 12. Dezember 1979, war im vergangenen Jahr ein großer Publikumserfolg. Dieser Film erzielte in Nordamerika in einem 4-Wochen-Zeitraum einen Umsatz in Höhe von über 1 Million Dollar. Er überholte den koreanischen Action-Krimi The Roundup No Way Out, der in 6 Wochen 910.000 Dollar Umsatz erzielt hatte, und nahm damit in den Charts der in Nordamerika gezeigten südkoreanischen Streifen den zweiten Platz ein. Vor dem Geschichtsdrama December 12th, The Day, hatte der Film The Roundup aus dem Jahr 2022 in Nordamerika beim Einspielergebnis die Marke von 1 Million Dollar übertroffen. Verglichen damit zeigt es noch einmal deutlich, wie groß das Interesse an dem Konzertfilm von Sugar in Nordamerika war. Weil der Konzertfilm bislang mit so großem Erfolg läuft, wurde der Aufführungszeitraum in den USA bis zum 21. April verlängert. Sugar wurde im September des vergangenen Jahres zum Wehrdienst einberufen. Auch alle anderen BTS-Mitglieder leisten zurzeit ihren Wehrdienst ab.
Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch folgen Sie uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte an german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Romane, Erzählungen, Krimis, Science-Fiction, Fantasy, Klassiker, Gedichtbände, Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher, Werke unterschiedlichster Genres, aber immer lesenswert. Heute haben wir einen ganz aktuellen Tipp für Sie. Vorgestern, ganz frisch auf Deutsch erschienen, ist das Buch Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon. In Korea berühmt geworden unter dem Titel Bulpyeonhan Pyeonijeom, was auf Deutsch so viel bedeutet wie ein Laden voller Unannehmlichkeiten. Der Titel, den der deutsche Verlag gewählt hat, klingt also etwas gemütlicher. Das Buch war und ist in Südkorea ein Riesenbestseller und verkaufte sich hier über 1 Million Mal. Es gibt mittlerweile eine Theater- und eine Musical-Adaption. Auch ein Kinofilm ist in Arbeit, wie man hört. Die Geschichte spielt in einem der rund 8500 24-Stunden-Läden in Seoul, auf Koreanisch Pyeonijeom, wo man nicht nur Snacks, Getränke und kleine Gebrauchsutensilien kaufen kann, sondern auch die dort erhältlichen Fertiggerichte in der Mikrowelle aufwärmen und im Laden verzehren kann. Eine Einrichtung, die aus dem koreanischen Alltag nicht wegzudenken ist. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Obdachlose Tokgo. Die Ladeninhaberin, Frau Yom, gibt ihm Gelegenheit, die Nachtschicht im Laden zu übernehmen und so ein neues Leben zu beginnen. Im Laufe der Geschichte lernen wir ihn und die Menschen in seinem Umfeld, Mitarbeiter wie Kunden, näher kennen. Sie alle werden von ihren individuellen Sorgen und Nöten umgetrieben. Dokko hat während seines Lebens auf der Straße alkoholbedingt sein Gedächtnis verloren und weiß nicht, wer er eigentlich ist und woher er eigentlich kommt. Ein Geheimnis, das ganz am Ende der Geschichte erst gelüftet wird. Frau Yom, die Ladeninhaberin, und Frau Oh, eine der Teilzeitkräfte, hadern mit dem Verhältnis zu ihren erwachsenen Söhnen. Hyun, Mitte 20 und ebenfalls Teilzeitkraft, hat ihr Studium abgeschlossen und steht unentschlossen vor ihrer beruflichen Zukunft. Die ehemalige Schauspielerin In Kyung hat mit dem Schreiben begonnen und versucht mühsam als Dramaturgin Fuß zu fassen. Kyung-man, gestresster Firmenangestellter und Familienvater, kämpft, ebenso wie Dokko, gegen sein Alkoholproblem und gegen die Einsamkeit. Min-sik, der Sohn von Frau Yom, ein unausstehlicher Kotzbrocken, der sich von seiner Mutter nichts sagen lässt, hat keine Lust mehr, sich länger fruchtlos abzumühen und strebt stattdessen nach dem schnellen Geld. Und Kwak, ehemals Polizist, von seiner Familie verlassen, weiß nicht, wovon er im Alter leben soll. Doch durch Dokko beginnen sie alle, ohne recht zu begreifen, warum eigentlich, neue Kraft zu schöpfen und ihr Leben in neue Bahnen zu lenken. Immer wieder sind es ganz kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Dinge, die den Menschen in diesem Buch plötzlich zu neuer Einsicht und zu neuer Energie verhelfen. Eine liebenswürdige, humorvoll und einfühlsam erzählte Geschichte, die auch im deutschsprachigen Raum viele Leserinnen und Leser verdient hat. Kim Ho-yeon, Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen. Übersetzt aus dem Koreanischen von Jan Dirks, erschienen bei Hansa Blau. Das Buch hat 278 Seiten und kostet 22 Euro. Außerdem gibt es den Roman auch als Hörbuch, gelesen vom Comedian Il-Yong Kim und erschienen bei Random House Audio. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Thriller. Freuen Sie sich schon mal drauf. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit der mit Song Request gesungen von Isora und Suga. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis nächste Woche. Thank you.
마저 잠드는 밤 수백 번 나를 토해내며 그대 아파를까 난 당신의 삶 한 기둥이 한 조각이자 그대의 감정들에 불태우는 family에 때때론 잠시 쉬어가고플 때 함께 임해도 외로움에 밤 멈춰줄 때 추억에 지어서 누군가를 다시 깨워낼 때 그대의 비로소 난 당신의 음악이 되는 그래 난 누군가에게는 봄 누군가에게는 겨 누군가에게는 끝 누군가에게는 처음 난 누군가에겐 행복 누군가에겐 너 누군가에겐 자장가이자 때때로는 소음 함께 할게 그대의 탄생과 끝 어디든 함께임을 기억하길 언제나 당신의 삶을 위로할 테니 모두 내게 가끔 기대어 쉬어가기를
So I turn on my radio 내 목소리가 들려
zu Alltagskoreanisch, heute mit der folgenden Szene aus der Serie Good Doctor.
어떻게 이렇게 갑자기 치료를 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르지.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
Nach der Operation war Ines Zustand kritisch gewesen. Doch nun geht es bergauf und das Ärzteteam freut sich darüber. Junso ist froh, dass Ine nach vielen Schwierigkeiten diesen Tag erleben kann und ermutigt sie mit unserem Ausdruck der Woche.
고생했어. Ich wiederhole. 고생했어. Für du hast dir viel Mühe gegeben. Für die formell höfliche Variante, die Sie gegenüber Personen benutzen können, die Sie siezen, benötigen Sie das Honorativinfix si und die honorative Endung simnida. Daraus wird dann 고생하셨습니다. Noch einmal 고생하셨습니다. Hören Sie sich den nicht höflichen, vertraut formulierten Ausdruck noch einmal im O-Ton an.
고생했어, 이내야. 고생했어, 이내야. 고생했어, 이내야.
Heute wollen wir uns noch mit einem anderen Ausdruck der Szene beschäftigen. Hören Sie zunächst einmal das Original.
글쎄. 글쎄. 글쎄.
글쎄. 글쎄 ist eine Interjektion, für die auf Deutsch keine entsprechende Übersetzung vorhanden ist. Sie können sie vor allem verwenden, wenn Sie auf eine Frage keine genaue Antwort wissen oder einer Frage bzw. Aufforderung ausweichen möchten. Dabei schwingen Nachdenklichkeit, Bedenken und ein Zögern mit. Im Deutschen würde man einfach an dieser Stelle die Interjektion hm verwenden.
Wenn Sie diese Interaktion jemandem, den Sie siezen, als Antwort geben, sollten Sie daran noch das Höflichkeitssuffix "yo" anhängen. Das wäre dann "kilseyo". Ich wiederhole, "kilseyo". Und hier noch einmal zur Wiederholung der ganze Dialog.
Oh, 이렇게 갑자기 치료를 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르죠.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
In der nächsten Folge wiederholen wir noch einmal die ganze Szene. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Und jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um das Gyeonggi-Volkslied Nodel Kangyeon und den Samulnori-Musiker Kim Dok-su. Am Mikrofon ist Alexandra Lotje. Bleiben Sie dran! In den 1930ern befand sich Korea unter japanischer Kolonialherrschaft. Eines Tages spazierte Shinbul Chul, ein bekannter Komiker und Geschichtenerzähler, an einem Frühlingstag mit seinem guten Freund und Komponisten Mun Ho-wol am Fluss Hangang entlang. Damals beförderten Boote die Menschen über den Fluss, denn Brücken gab es im frühen 20. Jahrhundert hier noch nicht. Die Sonne war warm, der Fluss plätscherte ruhig dahin und die Weidenbäume entlang des Flusses schwankten leicht im Wind. Die beiden Männer genossen diesen Anblick, als der Wind eine Melodie herbeitrug. Inspiriert von der romantischen Atmosphäre gingen sie zu einer nahegelegenen Kneipe und schrieben dort ein Lied. Dieses Lied trägt den Titel Nodel Kangbyeon, zu Deutsch Nodelufer, und ist heute ein bekanntes Volkslied der Gyeonggi-Region. Der Lied des Textes trägt eine verborgene anti-japanische Bedeutung in sich, da sein Texter Shinbul Chul ein entschiedener Gegner der japanischen Kolonialherrschaft war. Die Menschen in Korea wussten von seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Japanern und wann immer das Lied gespielt wurde, brachte es einige Menschen zum Weinen. Gleichzeitig gab es auch immer Leute, die fröhlich zu dem Lied tanzten. Für Koreaner war es nicht ungewöhnlich, dass Traurigkeit und Fröhlichkeit so nebeneinander stehen, doch die japanischen Kolonialherren hatten Mühe, diese widersprüchlichen Gefühle der Koreaner zu verstehen. Hören wir nun Nodel Kangbyeon, gesungen von Chon Yong-nang, und begleitet von der Jazzband Prelude. Diese Woche möchten wir Ihnen den Samulnori-Meister Kim Dok-soo vorstellen. Viele kennen Samulnori als traditionelle koreanische Musik, aber vor 1978 existierte dieses Genre überhaupt nicht. Stattdessen gab es Nongak, zu Deutsch Bauernmusik, welche von Wanderkapellen wie der Namsadangpae gespielt wurde. 1978 taten sich dann Kim Dok-soo, der damals Ende 20 war, und drei weitere junge Männer namens Kim Jong-bae, Lee Kwang-soo und Choi Jong-shil zusammen, um ein neues, von Nongak inspiriertes Genre vorzustellen. Sie spielten nur vier Perkussionsinstrumente: einen kleinen flachen Gong namens Gwenggwari, eine Sandur-Trommel namens Changgu, eine Trommel namens Buk und einen großen Gong namens Ching. Daher kommt der Name. Samul bedeutet vier Objekte und Nori Spiel. Anders als Nongak, welche üblicherweise im Freien gespielt und von viel Tanz begleitet wurde, wurde Samulnori drinnen und im Sitzen aufgeführt. So konnten sich die Zuschauer besser auf die Musik und den Rhythmus konzentrieren. Diese neue Musikform begeisterte die Menschen in Korea von der ersten Minute an. Schließlich hatte sie sogar international Erfolg. Kim Dok-soo hat bis dato viele Aufführungen weltweit gehabt und hat mit Musikern aus zahlreichen Ländern kollaboriert. Für die traditionelle Musikszene in Korea war das sehr ermutigend, da sie in den 1980ern zunehmend an Zugkraft verlor. Kim Dok-soo war in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Das Haus seines Großvaters war ein Treffpunkt für die Nongak-Musiker des Dorfes und sein Vater war ein Meister des Sogo-Tanzes, zu Deutsch Tanz der kleinen Trommel, und des Sangmo-Hu-Tanzes. Kims Vater soll ihn schon vor seiner Geburt einer Wanderkapelle versprochen haben. Das Versprechen wurde mehr als erfüllt, denn Kim Dok-soo gab sein Debüt als Tänzer im Alter von 5 Jahren und steht seit beinahe 70 Jahren auf der Bühne. Hören wir nun Yeongnam Nongak, gespielt von den 4 Gründungsmitgliedern des Samulnori: Kim Dok-soo, Kim Jong-bae, Lee Kwang-soo und Choi Jong-shil. Als der amerikanische Missionar Homer Hulbert Ende des 19. Jahrhunderts nach Korea kam, war er begeistert von der Schönheit und Beliebtheit des Arirang. Jede Region hat ihre eigene Version des Volksliedes Arirang. Die älteste ist das Cheongseon-Arirang aus der Gangwon-do-Provinz, die bekannteste das Jindo-Arirang aus dem Südwesten des Landes. Das Miryang-Arirang hat aber vermutlich den traurigsten Hintergrund. Es wurde inspiriert von der tragischen Geschichte der Arang, einer Frau, die von einem verschmähten Liebhaber getötet und daraufhin ein rachsüchtiger Geist wurde. Hören wir nun zum Abschluss noch die Jazzsängerin Ung San mit Miryang Arirang. Arirang, Sirirang, Arariga Nanne, Arirang, Ogeero Nomo Kanda. Ari ari rang, suri suri rang, arari ga namme. Ari rang, boge ero nal, nongyo juso. war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.